Ja, wir beginnen mit einer kurzen, aber dennoch wohl für die meisten herausfordernden Übung. Eine geistige Übung. Eine Übung des Bewusstseins. Eine Übung, in der wir uns mit dem Bewusstsein verbinden und hineinspüren, was ist das eigentlich, wie erlebe ich Bewusstsein. Bewusstsein heißt, ich erkenne, ich weiß, mir ist bewusst, ich bin da. Und das können wir zunächst ganz sicherlich anwenden auf unseren Körper. Ich bin mir bewusst, dass jetzt und hier das, was ich meinen Körper nenne, da ist. Dieser Körper ist jetzt hier. Und dieses Erkennen ist mit meinen Sinnen verbunden. Ich kann schauen, ich kann fühlen, ich kann riechen. Und das Ergebnis ist jetzt völlig klar und eindeutig und ohne Zweifel. Jetzt bin ich hier als Körper. Können wir dazu gerade mal ein paar Mal gut durchatmen und das bestätigen. Denn es gibt darin keinen Zweifel. Und trotzdem fällt es uns manchmal nicht so leicht zu erkennen, jetzt bin ich hier, wenigstens mit meinem Körper. Der sich daran anschließende Teil ist viel, viel schwieriger und für die meisten von uns sehr herausfordernd. Jetzt bin ich hier mit meinem Geist. Ich bin nicht nur mit meinem Körper hier, ich bin hier. Was ich immer damit meine. Aus diesem Grunde steht eine ganz bestimmte Lehrrede des Buddha, die sogenannte Bhadrakatha Sutta, die meistens übersetzt wird mit dem besseren Weg, alleine zu leben, aber auch übersetzt wird mit, wenn du so praktizierst, erlebst du einen glückbringenden Tag. So ist die eigentliche Übersetzung. Und da heißt es so ganz einfach, laufe nicht der Vergangenheit nach, verliere dich nicht in der Zukunft. Das Leben, wie es hier und jetzt ist, eingehend betrachtend, weilt der Übende. Nun lassen wir das eingehende Betrachten mal weg. Ja? Aber wir sind uns völlig darüber im Klaren, wenn wir hier sitzen, dass Vergangenheit und Zukunft als geistige Bewegungen nicht sofort weg ist. Und die Kommentatoren, die sich mit diesem Gedicht des Buddha beschäftigt haben, haben das auch ausgedrückt. Wenn eine Person sich darüber Gedanken macht, wie ihr Körper in der Vergangenheit war, wie ihre Gefühle in der Vergangenheit waren, wie ihre Wahrnehmungen und in der Vergangenheit waren, wie ihre geistigen Gebilde in der Vergangenheit waren, wie ihr Bewusstsein in der Vergangenheit war. Und das alles ist da. Erinnerungen, Vorstellungen, Ideen, Gedanken, Hoffnungen. Und mir ist immer sehr, sehr bewusst, wenn ich sage, so und jetzt sind wir ganz im Hier und Jetzt, dass das für die wenigsten zustimmt. Da schwingt noch dieses nach, da brummt noch das. Da ist noch ein Gedanke, der will zu Ende gedacht werden. Und endlich komme ich nun dazu, hier in Stille zu sitzen und nochmal gut über irgendetwas nachzudenken. Und das alles sollte nicht stattfinden. Und deswegen sage ich, es ist eine immens herausfordernde Übung für uns alle. Jetzt bin ich hier. Mit meinem reinen, klaren Bewusstsein. Ohne jeden vergangenen Gedanken, ohne jegliche Regung, der Bewegung, des Gefühls, der was auch immer. Ich bin einfach hier, was immer das jetzt im Moment auch heißt. Und es heißt ganz einfach, jetzt bin ich mit meinem ganzen Bewusstsein, mit meinem ganzen Wesen und Sein hier zu dieser Zeit. Allen unseren geistigen Vorfahren war bewusst, dass das sehr, sehr schwer ist. Und dass es wohl ein bisschen Übung braucht, dieses Bewusstsein überhaupt erstmal als Bewusstsein zu erleben und es aus dieser Verwirrung, aus diesem Chaos, aus all dem herauszubringen, in einen Punkt, den ich jetzt dann nenne, hier und jetzt. Bin ich mir jetzt bewusst, an was ich denke? Bin ich mir bewusst, wie ich fühle? Bin ich mir bewusst, was da innerlich gerade noch schwingt? Bin ich mir bewusst, ob nicht vielleicht doch im Hintergrund irgendeine Hoffnung läuft, hoffentlich sagt der Karl auch das, was ich hören möchte. Bin ich mir dessen bewusst? Weiß ich eigentlich überhaupt, was Bewusstsein ist? Denn Bewusstsein, darüber werde ich heute eben hauptsächlich sprechen, ist die grundlegendste geistige Fähigkeit des Menschen. Dieses Bewusstsein, wovon ich spreche, hat nur der Mensch. Und das Bewusstsein, auf das der Buddha hinweist, hat nur der Mensch. So sehr es auch heute modern oder immer noch modern ist, den Buddhismus dadurch zu skizzieren, dass er mit dem Leiden, mit dem Dukkha beginnt und die vier edlen Wahrheiten rezitiert. Das ist nicht ganz richtig. Im Mittelpunkt des Buddhismus steht Bewusstsein. Das macht uns zu Menschen. Und als Buddhisten in dem buddhistischen Training wollen wir Menschen werden. Und wenn wir so bewusst sind, hört es Dukkha auf. Dukkha ist das Ergebnis von Unbewusstheit. Also kann es nur so sein, dass wir bewusst werden in einer bestimmten Form, damit das Dukkha verschwindet. Die einfachste Form, und das setzt immer schon noch ein bisschen voraus, dass es nicht zu chaotisch ist in meinem Geist. Dass ich hier nicht sitze und habe emotionalen Tohuwabohu. Sondern dass es irgendetwas gibt, das ich vielleicht doch noch mich hier hinbringen kann. Dazu gibt es dann diese ganz einfache Übung, dass ich das Bewusstsein auf ein Objekt ablege, das neutral ist. Aber es geht nicht um das Objekt. Das wird immer so ein bisschen in den Vordergrund gestellt. Ich bin mir des Atems bewusst. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Ich bin mir bewusst. Das Objekt ist völlig uninteressant. Es ist insofern deswegen interessant, weil es neutral sein muss, in Anführungszeichen. Ja? Und etwas, was ich am besten mit meinen Sinnen auch erleben kann, worüber ich jetzt nicht noch schon wieder nachdenken muss. Und deswegen nimmt man also ein körperliches Signal, das neutral ist und eigentlich auch immer da ist. Und bringt also jetzt das Bewusstsein zu diesem Objekt. Und die klassische Formulierung heißt, des Atems bewusst. Und noch einmal, es geht nicht um den Atem. Das ist keine Atemtherapie. Es geht um Bewusstsein. Und deswegen werden wir auch, wenn wir durch die verschiedenen Traditionen schauen, sowohl im Buddhismus wie auch in anderen, unterschiedliche Objekte angeboten bekommen, worauf wir dann das Bewusstsein, den Geist ablegen. Und das Schönste kenne ich aus der spirituellen Tradition der Sikhs. Die Sikhs, sagt euch das was? Die Leutchen da mit dem Turban, ja? Die nehmen das Ohrgeräusch. Das ist was für Tinnitus-Leute. Ja. Das hört nie auf. Ich habe das so ein bisschen. Ja. Und wenn ich mich hinsetze und ganz still bin und mein Bewusstsein auf etwas ablege, dann bin ich mir des Rauschens in meinen Ohren bewusst. Das ist für manche vielleicht einfacher als der Atem. Der Atem, der will einfach nicht so, wie ich das möchte. Der fließt nicht richtig, der stockt, der ist nicht lang genug, der ist zu kurz und bla 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 bla. Und mit den Geräuschen, mit dem Ohr kann es natürlich auch sein. Ne? Ist zu laut oder zu leise oder was auch immer. Also wir haben immer ein bisschen Problem mit dem Objekt. Deswegen sage ich, entscheidend ist das Bewusstsein. Ohne irgendeine weitere Diskussion, ohne Zweifel, ohne irgendetwas, dass ich davon abweiche, bin ich bewusst. Im Mittelpunkt dieses Bewusstseins steht heute, oder im Mittelpunkt der westlichen Wissenschaften steht heute eben das Bewusstsein. Literatur von bis Ende. Ich lese euch gerade eine Definition von meinem Lieblingsneurophysiologen Damasio. Bewusstsein ist der Schlüssel zum besichtigten Leben. Unsere Lizenz, alles in Erfahrung zu bringen, was in uns vorgeht. Wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, ist es nicht da. Wir haben immer den Eindruck, ja, ich fühle doch. Ja, nein, du fühlst nicht. Du bist dir bewusst, dass du fühlst. Wenn du nicht bewusst bist, fühlst du nicht. Wir müssen nicht erst warten, bis wir im Koma liegen, um die Wahrheit auszudrücken, zu sagen, ja, Moment, jetzt liege ich hier und fühle nichts. Ja, ist klar, du bist im Koma. Oder? Das ist das Positive beim Sterben. Das Bewusstsein ist weg. Und damit auch die Gefühle und Gedanken und Hoffnungen und Ideen und bla bla bla, ist alles weg. Ist toll, ne? Oder? Endlich Ruhe im Kopf. Ja, das ist der Sokrates, der hat sich immer so gefreut, gesagt, mein Gott. Als er gefragt wurde, Meister, Sokrates, hast du denn nicht Angst vorm Tod? Denn er sollte den nächsten Tag den Schillingsbecher da trinken. Er sagte, Moment, ja richtig, da habe ich was gehört. Da habe ich gehört, zum Beispiel, Tod sollte sein ein ewiger Schlaf. Das wäre toll. Also das wäre toll, wirklich. Er hat sich richtig darauf gefreut. Ja, endlich mal Ruhe. Und dann hat er eben in der griechischen Tradition auch noch gehört, dass es sowas gibt wie den Hades und die Unterwelt. Und wenn man stirbt, geht man über diesen Hades, der also die Welt und die Unterwelt trennt voneinander. Und auf der anderen Seite findet man alle seine alten Freunde und Bekannten und Freunde und Familienmitglieder wieder. Das wäre toll. Also in beiden Fällen, das wäre toll. Aber ganz ehrlich gesagt, keiner weiß es. Und an der Stelle hat er dann gesagt, das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich es nicht weiß. So, aber wir wissen, was Bewusstsein ist, weil es ein Erleben ist. Wenn ich erlebe, wie ich mich fühle, bin ich deswegen in der Lage, weil ich mir bewusst sein, dass ich fühle. Bewusstsein ist der Schlüssel zu allem. Und deswegen ist es das Wichtigste, was wir lernen müssen. Körperbewusstsein, Gefühlsbewusstsein, Gedankenbewusstsein. Damit ich überhaupt mal mitbekomme, was denke ich da eigentlich? Was läuft da eigentlich bei mir ab? Was für Vorstellungen habe ich eigentlich? Was für Hoffnungen und für Ideen schleppe ich da mit mir rum? Denn die, wenn die unbewusst ablaufen, erzeugen Dukkha. Deswegen möchte ich euch, wie sagt man, inspirieren, entweder alleine oder auch in Gesprächsgruppen, hineinfühlen, hineinspüren, was ist das eigentlich, Bewusstsein oder Bewusstheit. Kann ich da sagen, ja, ich bin mir eigentlich den ganzen Tag mehr oder weniger bewusst, was ich da denke, was ich da hoffe, was da für Ideen sind, was für Abneigungen da sind, was für Zuneigungen da sind. Dass ich dieses ganze Innenleben so quasi durchsichtig erlebe. Jemand, der einen immensen Wert darauf legt, ist Krishnamurti. Über Jahrzehnte hat er gesagt, ist dir eigentlich bewusst, was da bei dir los ist, was dich da treibt? Und worauf du handelst, denn das tust du nicht einfach so. Da ist etwas, da gibt es einen Mechanismus. Und den wollen wir uns heute noch mal gut anschauen. Denn Bewusstsein haben alle lebenden Wesen, nicht nur der Mensch. Alles biologische, alle Wesen und wenn es die kleinste Zelle ist, haben Bewusstsein. Bewusstsein in dem Sinne, dass sie erkennen, wer sie sind, was sie wollen, was sie fürs Leben brauchen und welche Mechanismen ihnen zur Verfügung stehen, am Leben zu bleiben. Ich bringe vielen immer meine Lieblingskreatur mit. Das ist nicht unbedingt, was man heute im Internet zeigen würde, auf irgendwelchen Sexseiten. Das ist ein Pantoffeltierchen. Das ist ein Einzeller. Größenordnung 0,1 bis 0,3 Millimeter. Ihr gehört wahrscheinlich nicht mehr zu der klassischen Biologie. Wir haben dann früher den Heuaufguss genommen, hatten ein Mikroskop und haben dann gesehen, ein Pantoffeltierchen. Das ist eine Zelle, eine einzige Zelle. Und diese einzige Zelle lebt. Die hat alles, was zu einer Zelle gehört. Und die hat sogar, wenn man so wie Beinchen, also das hier außen drumherum sind so Flimmer, mit denen sie sich bewegen kann. Und dieses Wesen, wenn du dem entgegenkommst mit einer Nadel, geht es weg. Es weiß, dass es in Gefahr ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir meinen immer, Bewusstsein hätte was mit dem Gehirn zu tun und einem aufgeregten Nervensystem oder einem keinen Aufnervensystem und dem ganzen Quatsch. Das stimmt nicht. Das Pantoffeltierchen lebt. Es weiß, es kann natürlich nicht nachschlagen bei Mr. Google, was ein Pantoffeltierchen ist. Und trotzdem weiß es, das bin ich. Ja. Und es hat, und das ist das Wesentlichste im Leben, einen Auftrag vom Leben, nämlich zu leben. Es hat den grundsätzlichen Auftrag des Lebens, sich am Leben zu erhalten und sich fortzusetzen. Ich habe mir heute Morgen angeguckt, den Sex, den die beiden haben. Zwei so Tierchen, die legen sich dann so ganz nah zusammen. Ganz lieb ist das. Ja, okay. Und das klappt alles. Ja? Dazu braucht man kein Gehirn. Das hat diese Natur, dieses Leben. Und diese Natur, dieses Leben weiß, was es braucht. Es weiß ganz genau, wo es hingehen muss, um sich Futter zu holen oder was es dazu braucht. Und es braucht, weiß ganz genau, was es für die Bedingungen braucht, damit es weiterlebt. Wärme, Temperatur, was auch immer. Und es weiß auch, wie es sich schützen muss. Ist das nicht faszinierend? An dieser Stelle erinnere ich mich dann immer an einen Ausspruch von Albert Schweitzer, der mal geschrieben hat, als er in Gefahr kam. Ich bin Leben, das Leben will. Inmitten von Leben, das Leben will. So sind wir alle. Keiner von uns ist da auch nur einen Millimeter davon abweichend. Wir sind alle Pantoffeltierchen. Und nicht mehr. Wir könnten Menschen sein, aber grundsätzlich sind wir Pantoffeltierchen. Wir haben einen Auftrag, uns zu ernähren. Wir haben einen Auftrag, uns fortzusetzen. Wir haben ein Wissen darüber, was ich brauche. Und das prüfe ich nach. Und danach verhalte ich mich. Ob ich Pantoffeltierchen bin oder gerade bei Lidl im Laden stehe. Es ist alles identisch. Das brauche ich, das will ich haben und ich weiß, was ich dazu tun muss. Und dieser ganze Auftrag läuft automatisch ab und da ist das Problem. Das ist festgelegt, das ist einprogrammiert und ich kann mich davon nicht abwenden. Die 36,5 Körpertemperatur muss ich halten. Ich kann nicht sagen, wenn ich irgendwo in Bahamas bin und es mir zu warm, ich sage, okay, ist ja kein Problem, setze ich mal gerade die Temperatur hoch. No. Dieses System macht mir klar, du hast zwei Möglichkeiten, Hitzschlag oder in Schatten gehen. Viel mehr nicht. Und danach verhalte ich mich. Da diskutiere ich auch nicht lange, hoffentlich. Die grundlegende Verhaltensweisen des Lebens, vom Pantoffeltierchen bis zu uns als biologisches System, ist das sogenannte Reizreaktionsverhalten. Ich habe einen Reiz, ich sehe etwas, ich bin irgendetwas ausgesetzt und verhalte mich. Und jetzt kommen wir dazu, was es heißt, Mensch zu sein. Denn bisher sind wir nur biologische Systeme. Und wir können das gut überprüfen am Tag. Den ganzen Tag könnt ihr das überprüfen mit Bewusstheit und Klarheit. Könnt ihr mitkriegen, da guckt mich jemand an, bei mir läuft hinten ab, wie der jemand gucken sollte und ich reagiere, oder? Automatisch. Mein Partner sagt das, bei mir kommt es so an und ich verhalte mich. Reiz, Reaktion. Den ganzen Tag durch. Es ist keine Tasse da, ich werde leicht ein bisschen irritiert und spreche den Karl an. Karl, es sind keine Tassen da. Okay, Reiz, abprüfen, was ist es, was ich brauche und Reaktion. Seid euch bitte darüber im Klaren, wir sind dann noch keine Menschen. Denn als Mensch ist dieser Automatismus unterbrochen. Ich liebe es immer wieder, nicht nur den Buddha zu zitieren, sondern auch westliche Wissenschaftler oder Philosophen oder so etwas in der Art. Und heute nehme ich den Viktor Frankl, vielleicht sagt das einigen was. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum haben wir die Freiheit und die Macht, unsere Reaktion zu wählen. In unserer Reaktion liegen unser Wachstum und unsere Freiheit. Mein Partner sagt etwas. Und bisher reagiere ich wie das Pantoffeltierchen. Und jetzt werde ich das erste Mal Mensch. Ich trete innerlich zurück, schaffe diesen Raum und schaffe die Macht des Geistes, Optionen zu finden. Und ich sehe eine Option. Und die einfachste Option ist nicht reagieren. Es ist eine große Reaktion, eine große Option. Im Buddhismus wollen wir dann dahin, dass an der Stelle so etwas eintritt wie Verstehen, Freundlichkeit und im ganz schlimmsten Falle sogar Mitgefühl. Alles gar nicht so in dem Sinne notwendig. Entscheidend ist für uns Menschen dieser Raum, dieses Stehenbleiben können. Und manchmal ist es auch so, dass wir es aushalten müssen, nicht zu reagieren. Thay hat mal eine Geschichte erzählt, dies ist eine klassische Märchen des Buddha oder Geschichte über den Buddha. Es sieht so ein bisschen ähnlich aus, wie das bei Jesus auch war, der Angriff der dunklen Mächte auf diesen Erleuchteten. Und die Geschichte gibt es im Buddhismus so, wie Buddha, wie Jesus auch in der Wüste versucht wurde, so wurde auch der Buddha versucht. Und es wird dann so beschrieben, dass Mara, das ist der buddhistische Teufel, falls ihr den noch nicht gesehen habt, der ist auch da. Also manchmal ist es mehr der christliche, manchmal auch der bei uns ist der buddhistische, der Mara ist immer hier. Ne? So. Und der hat dann solche Pfeile geschossen, um dem Buddha klarzumachen, dich trifft es noch, ja? Du reagierst noch. Und die Geschichte ist genauso, wie ich das versuche deutlich zu machen. Die Pfeile kommen auf den Buddha zu, werden zu Blumen und gehen vor ihm runter. Wow, das wäre schön. Das ist das, wo wir hinwollen. Da ist der Reiz. Und ich war so begeistert, als Thay das mal so deutlich machte und sagte, da ist noch was bei dem Buddha, bei dem Klassischen, nicht bei dem Illusionären, Virtuellen, sondern bei dem ganz Klassischen, bei dieser Figur, diesem Menschen, diesem Mann, da war noch dieses, aber keine Reaktion. Aber nicht keine Reaktion, bitte, ja? So, mit mir nicht oder sowas, no, sondern dieses Umdrehen und in einen anderen geistigen Zusammenhang zu bringen. Und in diesem Falle würde ich sagen, dass der Buddha dem Mara zugelächelt hat, sagt, ja, ist dein Job, ne? Ne? Naja, wozu bist du sonst da, nicht? Und dann wollen wir mal gucken, was wir beiden so miteinander machen. So, nun schießt du mal gut, nicht? Und ich gucke mal, was ich damit mache, Und ganz zum Schluss hat der Mara dann wohl gesagt, naja, okay, ich habe mein Bestes getan, you win, fine. Und das, hoffe ich, passiert uns. Der Buddha hat dieses Bewusstsein, von dem ich spreche, einen ganz bestimmten Namen gegeben, als zentrale geistige Kraft, die eben nicht biologisch fixiert ist. Okay? Muss ja sein. Und dieses Diese geistige Kraft nannte er Sati. Sati ist die zentrale geistige Kraft, die im Mittelpunkt des gesamten buddhistischen Denkens ist. Ohne Sati gibt es keinen Buddhismus. Und ich hoffe und ich denke, es ist jetzt schon klar, Sati ist ein Bewusstsein, das nicht einordnend reagiert. Sonst wäre es ja eben Kartoffeltierchenbewusstsein, oder? Das menschliche Bewusstsein ist sich etwas bewusst, greift aber jetzt nicht nach vorne, um herauszukriegen, was es tut mit mir. Sati steht nicht mehr im Dienst des Überlebensmodus. Ist das klar? Habe ich das deutlich gemacht? Ja? Nur dann ist Sati Sati. Wenn wir im Buddhismus vom Bewusstsein sprechen, meinen wir ein Bewusstsein, das generell jetzt nicht nachprüft, was das mit mir tut, was sein muss und mich reagieren lässt. Das ist Pantoffeltierchenbewusstsein. Sati wird dann eben oft genug ein bisschen, ja, wie soll man es beschreiben, ne? Was soll man jetzt damit machen? Wir westliche Menschen haben ja die unglückliche Idee, wir müssten immer alles in unsere Sprache übertragen. Man kann es eigentlich als Sati stehen lassen und dann deutlich genug erklären. Ich hoffe, ich mache es deutlicher, was Sati ist. Da tauchen dann solche Begriffe auf wie reines Gewahrsein. Naja, okay. Hört sich toll an, ne? Oder? Jedenfalls hat es irgendwie so einen philosophisch hochstehenden Touch, ne? Ist aber nichts anderes als, ich bin mir etwas gewahr, ich bin da und es ist nicht in irgendeiner Art und Weise inhaltlich gefärbt. Es ist rein. Ja? Nichts anderes als da ist. Mehr nicht. Im Tibetischen heißt es dann Rigpa und wird dann großartig beschrieben, was also nun dieses Bewusstsein ist, das keine Inhalte hat. Und dann wird auch mit was von Emptiness rumgeschmissen. Brauchen wir alles nicht. Ist alles Sati. Mehr ist das nicht. Und wenn Tai nun meint, das beschreiben wir durch das Hier und Jetzt, ist das auch in Ordnung. Aber es ist immer noch das Gleiche. Im Hier und Jetzt findet das Bewusstsein nicht mehr einen Anhaltspunkt zum Handeln. Es ordnet nicht ein, es ist nicht im Überlebensmodus und kann deswegen da sein. Der es wahrscheinlich ins Deutsche übersetzt hat mit dem Wort Achtsamkeit und einige von euch werden mich lange genug kennen, dass ich mich immer schüttle vor diesem Wort. Das ist so richtig preußisch Gloria, ne? Jetzt wollen wir mal aufpassen hier. So. Der erste, der den Begriff Sati in die europäischen Sprachen gebracht hat, war Nanaponika. Nanaponika war ein deutschsprachiger, ein Deutscher. Einer der ersten oder der erste buddhistische Mönch in Sri Lanka. Und sein erstes Buch, Geistestraining durch Achtsamkeit, erschienen 1963. Also schon ein bisschen. Das waren so die ersten Anfänge. Ja. Und ich bin noch ganz stolz, dass ich ihn noch mal kennengelernt habe in Sri Lanka. Habe ihn noch besucht. Und Helge hat ihm dann noch Frankfurter Würstchen gebracht. Denn er war Frankfurter. Natürlich Sojawürstchen, klar, ne? Okay. Also, Sati ist nach Nyanaponika die auf die Gegenwart gerichtete wache Aufmerksamkeit, die klare Bewusstheit und Besonnenheit. Klar? Jetzt müssen wir dabei sehr aufpassen, dass wir das wirklich so nur einordnen. Es ist ein Zurücktreten aus dem Reizreaktionsmechanismus. Mit diesem Bewusstsein, das nicht inhaltlich nach vorne greift, das also jetzt nicht abprüft, ob das für mich gefährlich ist oder gut oder was auch immer, ja, schaffe ich nur Raum, mehr nicht. Und den muss ich natürlich in meinem täglichen Leben füllen, oder? Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir jetzt damit glücklich sind. Jetzt denke ich nicht mehr, Gott sei Dank. Ja. Und es gibt dann Menschen, die sitzen glückselig auf diesem Zaffo. Ja, denken nicht. Jetzt bin ich im Nirvana oder was da für ein Unsinn kommt. Ich bin im reinen Gewahrsein. Ist ja gut und wohl. Aber es ist nichts weiter als eine Nullposition. So nennt man das im europäisch-westlichen Zero Ground. Und wie das Frankl richtig gesagt hat, dadurch entsteht der Raum und die Kraft des Geistes zu sehen, was jetzt anliegt. Wenn der nicht kommt, sitze ich auf einem Zaffo und bin für nichts gut. Für gar nichts. Bin nur eine Tomate. Mehr nicht. Spirituell angestrichen. Bitte, und ich kann das, und ich mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich werde dann meistens ein bisschen bissig. Ja, es ist so. Viele Menschen missverstehen die Meditation als die grundsätzliche ewige Erleuchtung und jetzt erreiche ich das Nirvana. Das kann man vielleicht machen in einer Hermitage in Thailand oder Sri Lanka oder wo auch immer. Da kann man jemand sitzen im Wald. Das soll mir egal sein, aber nicht hier. Und da hat der Buddha auch gar nicht von gesprochen. Der Buddha hat dem Sati einen zweiten Aspekt gegeben und der ist für uns entscheidend. Er hat also den ersten Aspekt beschrieben als etwas zu sehen, ohne es zu bewerten. Ja, das war klar. Und so wird es auch immer dargestellt. So stellt es auch Tyler und auch John Kabat-Zinn. Ist aber nur ein Aspekt. Es ist nur dieses Zurücktreten heraus aus dem Reizreaktionssystem. Und jetzt hat der Buddha den daraufgehenden Aspekt so beschrieben. Es ist so, als wenn du auf einer erhöhten Plattform stehst. Das ist ein wunderschönes Bild, nicht wahr? Das heißt also, ich sitze nicht auf meinem Zaffu, sondern ich habe jetzt da auf der da draußen ist die Plattform. Ihr kennt die Dinger noch, ja, mit dem Fernrohr, und da schmeißt man eine Mark rein. Hm? Gibt es die heute noch? Ja. Ja. So auf dem Aussichtspunkten, ja? Da gehören wir hin. Und da möchte uns der Buddha hinhaben. Und da sind wir auch. Ich mache den Raum auf und bin mit all dem verbunden, was da ist. Und jetzt kommt die ganz große Herausforderung. In dem Moment nicht auf die alten Muster zurückzugreifen. Ist ganz gefährlich. Ich habe vergessen, dass ich zurückgetreten bin, mache den Raum auf und jetzt habe ich nichts. Und das ist das große Problem der westlichen Meditierenden. Wir sind nicht mehr mit dem Buddhismus verbunden. Wir hören nicht mehr die Angaben des Buddha, dann tust du dies nicht und dann tust du jenes nicht und so weiter und so weiter. Wir sitzen da ganz einfach, sind sozusagen nackend und sagen, naja und? Was soll ich machen? Und was machst du als anständiger westlicher Mensch? Du musst was tun, oder? Du kannst ja nicht einfach sitzen und warten. Und dann nimmst du die alten Klamotten. Dann nimmst du deine alten Muster. Dann holst du deinen gewohnten Werkzeugkoffer raus. Und dann sind wir an der gleichen Stelle. Und ihr wisst, wie oft ich da den Spaß dann quasi regelmäßig, da sitzt du hier und bist erleuchtet. Und dann kommst du raus und jemand hat die Schuhe geklaut. Alles vorbei. Alte Muster. So. An der Stelle stehen wir heute. Und der Buddha hat Außer, dass es eine ganze Menge ethischer Moralvorstellungen und die 15, die 5 so und die 14 so und ich weiß was nicht alle. Hat er eines gesagt. In dem Moment bist du mit dem Ganzen offen und bewusst und da. Und das nennt sich dann bei den grenzenlosen Geisteszuständen Upeksha. Und Upeksha wird immer völlig falsch mit Gleichmut übersetzt. Und das heißt ganz klar, alles sehen in seiner Gesamtheit. Das Wort heißt a considering mind. Ich ordne es, ich gebe es alles sozusagen den gleichen Wert. Ich habe jetzt keine Bewertung. Ja? Ich sehe sozusagen das gesamte Netz und trotzdem weiß ich jetzt in dem Moment, das musste tun. Aus diesem Ganzen heraus. Das ist eine immense Schwierigkeit für uns, weil wir automatisch auf die alte Kiste zurückgreifen. Wir gehen nicht noch weiter zurück und sagen, Moment mal, um was geht es jetzt hier eigentlich? Und an dieser Stelle muss immer ein Satz kommen, um wenigstens aus der Verzweiflung rauszukommen. Sehe ich eine Option? Könnte ich mir vorstellen, das jetzt anders zu machen als sonst? Und an solchen Momenten, wo ich eben nicht reagiere, kommt so von innen her die Freude und Gewissheit auf, ja, ich habe Optionen und ich kann mich anders verhalten. Und wenn es eine Kleinigkeit ist, ich ärgere mich nicht, dass es morgens keinen Kaffee gibt. Nicht einfach, oder? So. Und es ärgere mich nicht, wenn ich gerade dabei bin, in die Parklücke reinzufahren und von vorne setzt sich einer rein. Mir ist es in Italien passiert. Ich fahre ja vor als Deutscher und setze rückwärts rein, oder? So werden wir es gelernt. In Italien fährt man von vorne rein. Ich war also schön dabei, gucke nach hinten und da war der drin. Und dann tief Luft zu holen und zu sagen, ach ja, so macht man das in Italien. Da ist es. Wenn wir uns da erwischen, und das wird uns mehr erwischen, als es jetzt bisher der Fall ist. Da kommt so von innen Raum auf. So eine Freude. Ja? So, und das kann einmal am Tag sein. Da lege ich mich dann abends mit hin und schüttel mich nochmal. Mein Gott, hättest du nicht gedacht von dir, oder? Ja? Nee? Da kommt irgendwie so ein querer Satz rüber, auf den ich sonst genauso quer geantwortet habe. Und dann trete ich nicht nur innerlich zurück, das hatten wir ja schon, das klappt schon. Ja? So dieses kleine Och. Und dann kommt aber was anderes. Ich sage, naja, scheint heute schlecht gesinnt zu sein, der Typ. Aber das soll mich nicht ärgern. Und dann taucht es manchmal so hamburgisch auf. Da nicht für. Ja. Dafür tue ich es nicht. Davon lasse ich mich nicht rausziehen. Ich lasse mich von dir und deiner Art und Weise mit mir umzugehen nicht aus meiner Stabilität herausbringen. Und wenn ihr davon ein bisschen weiter lesen wollt, dann guckt euch die Stoiker an, die das in den Vordergrund ihres Denkens gebracht haben. Lass dich nicht aus deiner Stabilität herausbringen. Lass dich nicht aus deiner Wachheit herausbringen. Lass dich nicht herausbringen aus deinem guten Geist, deinem Verstehen, deinem Verständnis und deinem Mitgefühl. Ganz egal, was kommt. An der Stelle stehen wir heute. Da stehen wir schon lange als Buddhisten. Aber jetzt, heute wird das immens wichtig, dass wir uns auch zusammensetzen und sagen, Moment, wo ist die Option? Heute, jetzt, gibt es noch eine? Sehe ich noch eine? Ja? Und selbst nicht zu reagieren, ist eine Option. Und möglicherweise die beste, die wir im Moment haben. Und trotzdem im Geist und in unserem Bewusstsein verstehen, Mitgefühl und solche positiven Geistesfaktoren kultivieren. Da sind wir heute. Ist es deutlich, wo wir Mensch werden? Mich blafft jemand an. Deswegen muss ich jetzt nicht grinsen und sagen, nein, so überhaupt nicht. Sondern jemand blafft mich an und innerlich sage ich, da nicht für. Ich schaffe mir Raum und ich schaue nach, was ich in dieser Situation machen kann, was ich für Optionen habe und Optionen sehe. Und manchmal sehe ich es dann nicht richtig und dann frage ich dann den anderen, du, was willst du mir sagen? Hilf mir gerade mal, das einzuordnen. Ja? Das kommt bei mir so an, aber du meinst das sicherlich nicht so. Und meistens ist es auch so. Der andere ist also fürchterlich erstaunt und sagt, habe ich aber gar nicht gesagt. Aber habe ich gar nicht gemeint. Bei mir läuft wieder das Kartoffeltierchen ab. Angriff, Verteidigung, beleidigt sein. Wie oft höre ich das? Du hast mich verletzt. Pantoffeltierchen, mehr nicht. Hat mit mir als Mensch nichts zu tun. Ich gehe automatisch in dieses Bewusstsein des Angriffs, der Verteidigung, des Kriegs und ähnliches mehr. Das ist nicht, was mein Denken ist und ist nicht das, wie wir denken sollten. Und ich denke, dazu gibt es für eine Gesprächsrunde gutes Futter. Um das jetzt abzuschließen, habe ich euch eine Geschichte mitgebracht der sogenannten Wüstenväter. Sagt euch das was? Die Wüstenväter? Ja? 400 nach Christi tauchten dann diese meistens jungen Männer auf, die sich also von ihren Sünden befreien wollten. Das war aber zu Hause schlecht zu machen. Da saßt du drin in dem Ganzen. Das hatte der Buddha ja seinen Leuten auch gesagt. Verlasst die Familie, haut da bloß ab. Ihr so unter den Bedingungen des Überlebensmodus kommt ihr nicht dahin, wo ihr eigentlich hin wollt. Und das mache ich so vielen Menschen klar. Wenn du in deinem Leben nur einen Überlebensmodus hast, bleibst du da drin. Du musst also was tun, um da irgendwie rauszukommen oder zumindest mal das weniger zu haben. Sonst bist du immer dabei. Okay? Nur eine kleine Geschichte. Und es könnte sein, dass ihr ahnt, was ich damit sagen will. Also, die Wüstenväter waren also dann so im 4. Jahrhundert, so haben sich im Süden von Ägypten und auch in den Wüstengegenden von Syrien und wo auch immer so zurückgezogen, damit sie alleine waren, mit sich und Gott im positiven Sinne. Und einfach in einen völlig anderen Geisteszustand zu kommen. Und diese Beschreibungen der Wüsten, für die Weisheit der Wüste, hier eine Zusammenstellung von Thomas Merton, die sind berührend. Die sind so tief berührend, dass ich von mir aus immer wieder sage, so möchte ich sein. Wirklich, so möchte ich sein. Haben wir noch ein Zeitchen? Ja. Also, meine Lieblingsgeschichte. Nicht die beiden hier, meine Lieblingsgeschichte. Meine Lieblingsgeschichte geht so. Da schien es so, oder zumindest mal gab es das Gerücht, dass ein Bruder in seiner Hermitage, in seiner kleinen Zelle, wohl offensichtlich ein weibliches Wesen untergebracht hatte. Unerhört. Unbegreiflich. Und die anderen jungen Leute, die das auch gerne hätten, waren natürlich erzürnt. Alle Moral dieser Welt wurde nach vorne geschafft. Und man ging also dann zum Älteren und sagte, du, da müssen wir hin. Da müssen wir nachgucken. Da müssen wir Bescheid sagen. Und du musst mit, denn wir jungen Leute können das ein bisschen schlecht. Na gut, hat der Abba dann gesagt. Aber als Vater, als der Ältere. Gut. Der Abba geht also in die Hütte rein, sieht am Ende von dem Raum das große Wasserfass, was man normalerweise in der Hütte hat, einen Deckel oben drauf, geht hin, setzt sich auf das Wasserfass und sagt, okay, hier. Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten müssen sie beschämt eingestehen, sie finden nichts. Wir haben alles umgedreht, überall unter diesem, unter jenem und ich weiß nicht, unter hinter und davor, nichts zu machen. Und sie entschuldigen sich tief bei dem Bruder, dass sie auf so eine Nachricht reingefallen sind und gehen raus. Und der Abba als letzter hüpft von der Wassertonne, klopft da einmal oben drauf und sagt seinem Bruder, pass auf deinen Geist auf. Schön, ne? Yeah. Nicht so, da ist alles das, wie ich mich verhalten würde, weg. Ich wäre direkt rein, hätte ihn gesagt, da ist sie. Ja, ne? So, oder? Wir kennen das alle gut. Sofort nach vorne und sagen, das werden wir ja wohl machen. Er wusste das. Er hat es geahnt. Er hat es gerochen. Das ist das, was man manchmal nennt Prajna, intuitive Weisheit. Du kommst rein und weißt, was los ist. Und danach verhältst du dich bewusst, wach, verständnisvoll, liebevoll, menschlich. Okay? So möchte ich manchmal sein. Aber ich lese euch heute eine andere Geschichte vor. Zwei Altväter leben gemeinsam in einer Zelle, teilen also miteinander einen kleinen, engen Raum und stritten sich nie. So sagte dann eines Tages der eine zum anderen, komm, wir wollen uns wenigstens einmal wie andere Menschen streiten. Und dann sagte der andere, aber ich weiß nicht, wie man das macht. Daraufhin sagte dann der Erste, und das erweite ich ein bisschen, wenn ich das nächste Mal in ein Dorf gehe, gucke ich nach. Das finde ich raus, wie das geht. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, die sind da ständig dabei. Irgendwo ist da immer irgendwo Streit in der Gegend. Und das muss doch rauszukriegen sein, wie die das machen. Jetzt mache ich hier weiter. Der Erste sagte, als er zurückkam, jetzt weiß ich, wie es geht. Okay? Gut, also, ich habe ein Brot mitgebracht. Und wir beiden setzen jetzt an den Tisch und ich lege das Brot zwischen uns. Und dann behaupte ich, das gehört mir. Daraufhin musst du erklären, nein, es gehört mir. Und das führt dann zum Streit. Okay? Okay, also machen wir es jetzt mal. Also, der Erste sagt, er gehört mir. Oder das Brot gehört mir. Daraufhin sagt der andere, muss ich jetzt erwidern? Ja, musst du. Okay, also, wir wollen doch streiten. Ja, okay, gut. Also, nein, ich meine aber, es gehört mir. Daraufhin sagt der Erste dann noch einmal, nein, es gehört nicht dir, es gehört mir. Und daraufhin sagt der Zweite dann, dann behalt es doch. Ist das schön? Der Buddha hat Die erste Anweisung des Buddha war, und es lässt sich in einigen Sutren nachprüfen. Das Wichtigste ist in deinem Verhalten, dass du nachprüfst, wie du wirkst. Und wenn du auch nur ein kleines bisschen ahnst, dass das, was du tust, oder vielleicht sogar das, was du denkst, Dukkha erzeugt, tust du es nicht. Das hat er seinem 9-jährigen Sohn Rahula eingebläut. Wenn du eine Vorstellung hast, etwas zu tun, als erstes prüfst du nach, kannst du irgendwie sehen, ob das positiv ausläuft oder negativ. Und wenn du auch nur befürchtest, das könnte zu Dukkha führen, tust du es nicht. Es könnte dir passieren, dass du diese Feinheit nicht hast. Mit 9 Jahren wusste der gar nicht so richtig, was sein Vater wollte. Du fängst also an und während du das tust, merkst du, hier geht was schief. Und da erwischen wir uns oft bei. So ist es nicht. Du fängst was an, du behauptest irgendetwas und dann merkst du, jetzt entsteht Irritation, irgendwie was in dem Raum geht schief. Sofort aufhören und Schluss machen. Im besten Fall nochmal, Entschuldigung, das hatte ich nicht vor. Es gibt aber noch die dritte Form. Du hast nichts mitgekriegt. Du ziehst das Ding voll durch und hinterlässt einen Scherbenhaufen. Dann um Gottes Willen setz dich abends in Ruhe hin, spiel das alles nochmal gut durch und schau nach, ob du nicht doch eine Option siehst, damit du das nächste Mal die Option kennst. Und genauso gut hat er das den Kalamanern deutlich gemacht. Könnt ihr denn nicht sehen, wenn ihr euch so verhaltet, dass das zu Leid führt? Die haben gesagt, jo, da hast du recht. Dann hat er gesagt, und wenn ihr euch nicht so verhaltet, ist es denn dann nicht gut? Und dann haben die gesagt, jo, du hast ja recht. Und er sagt, dann lass es doch. Wie die beiden hier. Dann tu es doch nicht. Wenn du mitbekommst, dass das, was du tust, was du denkst, zu Leiden führt, zu Irritation, zu Missverständnissen, dann tu es nicht. Ist das nicht einfach? Das alle. Ist also schon ein Stückchen Weg, ja? Zurücktreten. Und jetzt an dieser Stelle schon merken, ich brauche Raum. Ich brauche jetzt irgendwie Optionen, aus denen heraus ich operiere. Und die einfachste und grundlegendste Form des Buddha war, du solltest nie Leid erzeugen. Und Dukkha habe ich jetzt mit Leid übersetzt. Ich meine mit Dukkha mit Sinne von Irritation, Missverständnissen, all diesen Dingen, wo nachher im Raum dicke Luft ist. Und dann sage ich, oh. Und das habe ich angesteuert. Das hätte ich besser sein gelassen. Das ist alles. Im Grunde genommen ist es einfach. Die Schwierigkeit ist für uns dieser erste Schritt. Und deswegen wird da auch so viel betont. Dieses Zurücktreten, dieses Nicht-Reagieren. Und das müssen wir oft genug lange üben, um uns wirklich da drin zu verankern. Ich habe die Kraft, die geistige Kraft, nicht zu reagieren. Ich habe auch die Weitsicht, wenn man so will, dass das jetzt nicht angesagt ist. Upeksha wird überschrieben mit den Umständen entsprechend, unter Berücksichtigung der Umstände. Das ist Upeksha, considering mind. Das ist uns möglich, sehr oft nicht, weil wir zu schnell reagieren. Ja? Und trotzdem, trotz alledem, für mich ist es das Wichtigste, immer wieder sehr wach zu sein, sehr bewusst zu sein. Was ist jetzt in mir los? Gehe ich doch nach vorne? Konnte ich nicht zurücktreten? sehe ich keine andere Option. Und spätestens da kriege ich mit, jetzt handle ich aus Ärger. Und das führt zu Dukkha. Spätestens an der Stelle sollte ich aufhören. Wir haben also verschiedene Stellen. Und oft genug wird im Buddhismus die dritte Stelle in den Vordergrund gestellt. Verhalte dich anders. Wichtig ist eigentlich vorne schon, anders zu sehen, andere Optionen zu sehen und dann erst gar nicht in den Ärger zu kommen. Aber wir haben immer noch eine Chance. Wenn ich merke, ich komme jetzt doch in irgendeiner Form aus dem Überlebensmodus, umdrehen und weg. Nichts tun. Okay? Und noch einmal, wenn wir uns dabei erleben, dass wir irgendwo in diesem Ganzen Mensch werden, zurücktreten, bewusst werden, geistige Qualitäten haben von Verstehen und Mitgefühl. Es ist ein Geschenk. Es ist wirklich ein Geschenk. Und das dürfen wir dann auch feiern. Denn das kann nur mehr werden. Und das wird auch mehr. Und es wird einfach dadurch mehr, dass wir es tun.